Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Freut mich, jetzt mal wieder da zu sein bei euch. Wir haben heute ein interessantes, ein wichtiges, ein gutes Thema. Es geht um einen guten Baum und seine gute Frucht. Galater 5, Vers 13 bis 6, 2 ist der Text für die Predigt. Und dort fordert Paulus so gegen Ende vom Galaterbrief auf, nachdem er klargemacht hat, dass wir nur durch Gottes Gnade gerecht werden können, dass wir es nicht schaffen, die Werke des Gesetzes 100% zu erfüllen. Am Ende kommt er dann darauf hin, okay, jetzt sind wir durch Christus gerettet. Was machen wir jetzt? Wie leben wir? Wie sieht das Leben eines Menschen aus, der erkannt hat, dass Jesus ihn so sehr geliebt hat, dass er für ihn am Kreuz gestorben ist, dass er sein Leben geopfert hat, um ihn aus der Hölle zu erretten, aus der ewigen Ferne von Gott? Und was mache ich jetzt damit, wenn ich zu ihm gehöre? Ich habe mich taufen lassen, habe Christus angezogen, Galater 3. Was tue ich jetzt? Ich bin befreit. Ich bin befreit vom Todesurteil, vom Fluch des Gesetzes. Und er hat alles für mich getan. Er hat mich neu gemacht. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin wiedergeboren. Der Geist Gottes lebt in mir. Christus lebt in mir. Wie lebe ich jetzt praktisch? Und wir hören auf Galater 5, Vers 13 bis 6, 2. Die Bibelstellen, die ich lese, sind nach der Luther-Übersetzung von 2017. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Wort steht im Alten Testament, im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Und das ist gängige Wissen gewesen bei der Gemeinde im ersten Jahrhundert, weil Jesus hat das klar gemacht. Auf die Frage, welches das höchste Gebot ist im Gesetz, hat er geantwortet, Shema Yisrael, höre Israel. Das steht in 5. Mose 6. Der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken und aller deiner Kraft. Das ist das größte Gebot. Aber das andere ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und alle Gebote Gottes im Alten Testament, in den Büchern Mose, in den Propheten, alles, was im Alten Testament steht, ist zusammengefasst durch diese zwei Worte, die zwei Gebote, wie eine Tür, die sich in der Angel dreht. Dreht sich alles in der Bibel ethisch um das. Entweder, dass du Gott liebst von ganzem Herzen oder dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Deswegen greift Paulus das hier nur auf. Das hat er nicht erfunden, das hat er von Jesus gelernt. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer von dem anderen aufgefressen werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Soweit unser großartiger Text, den Paulus uns gibt. Wenn man sich überlegt, das Zentrale hier, was er entfaltet auf die Frage, wie sollen wir jetzt als erlöste Christen leben, ist, es ist wie mit einem Baum. Manche von euch haben einen Apfelbaum im Garten, andere einen Birnenbaum, wir haben einen Birnenbaum. Und die Bäume, wenn es ein gutes Jahr ist, wenn der Regen genug ist und die Sonne scheint und genug Bienen rumfliegen, dann fängt irgendwann an, die Frucht zu wachsen. Muss sich ein Apfelbaum anstrengen, Äpfel zu bringen? Ist das ein Krampf? Nein. Das Natürlichste von der Welt ist, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, dann wird dieser Apfelbaum Äpfel bringen. Der Apfelbaum bringt keine Birnen, der Birnenbaum bringt keine Feigen. Jeder Baum bringt die Frucht, die in ihn hineingelegt ist. So genau ist das auch mit Christen. Wenn ein Mensch echt den Geist Gottes empfangen hat, wenn der Geist Gottes in ihm wohnt, dann drängt dieser Geist darauf, die Frucht zu bringen, die Christus entspricht. Guckt euch mal die Frucht an. Wir haben hier Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Glaube ist dasselbe Wort im Griechischen, Treue und Glaube. Sanftmut, Keuschheit und Selbstbeherrschung. Keuschheit und Selbstbeherrschung, das griechische Wort, das dahinter steht, bedeutet, manche übersetzen das im Englischen mit Self-Control, das wäre ja Selbstbeherrschung, die Fähigkeit, dass ich mich nicht versklaven lasse und dass ich mich selber kontrollieren kann. Dass ich, wenn es um Essen und Trinken geht, eben esse und nicht fresse. Wenn es um Trinken geht, dass ich trinke und nicht saufe. Und wenn es um die Sexualität geht, dass ich, wenn es sein muss, enthaltsam leben kann. Oder wenn ich verheiratet bin, dass ich dieser Frau, ich als Mann und umgekehrt die Frau dem Mann, dass ich diesem einen Menschen treu bin. Ein Mann, eine Frau fürs ganze Leben. Das wäre das ethische Ideal, so bis dass der Tod euch scheidet. Ich würde euch fragen, wenn euch das so wie ein Werbeplakat anlacht, ja, hier wird dir ein Leben geboten, wenn du das tust, was Gott sagt und was Gott tut in seiner Gnade, selber tut in dir. Du kannst das gar nicht selber. Aber wenn du das tust, was Gott in dir tun will, in der Kraft seines Heiligen Geistes, indem du dem Evangelium glaubst und ihm folgst. Meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Jesus geht praktisch nur voraus und sagt, hier geht's lang. Und du folgst ihm. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Dann führt er dich automatisch in die Richtung dieser Frucht und dieses Baumes. Frage an dich. Du hast hier ein Blatt vor dir und würdest du dann das Blatt würdest unterschreiben, ja? Gott bietet dir an, wenn du mir folgst, dann ist dein Leben gekennzeichnet von Liebe. Du wirst mich, Gott, lieben von ganzem Herzen. Du wirst deinen Nächsten, auch den, der in Not ist und der etwas braucht, du wirst ihn lieben. Wenn du mir folgst, dann wirst du eine Freude haben, die die Welt nicht geben kann. Philipper 4, freut euch über den Herrn alle Zeit. Du wirst eine Freude haben, die auch in den größten Katastrophen deines Lebens nicht erstickt wird. Du wirst es erleben, dass auch wenn das, was geschieht gerade, dich umhaut und dir den Boden unter den Füßen wegziehst, dass wenn du auf mich schaust, sagt Gott, du wirst genug Grund haben, um die Freude über mich nie zu verlieren. Er bietet an Friede, einen Frieden, den die Welt nicht geben und einen Frieden, den die Welt auch nicht nehmen kann. Dass du ein Mensch bist, der zufrieden ist. Jeden Tag, 24/7 und dann auch in Ewigkeit. Ich biete dir an, dass du ein geduldiger Mensch wirst. Wer wünscht sich das nicht? Wir haben immer wieder Gelegenheit dazu. Er bietet an, dass du Freundlichkeit hast, die in dir gewachsen ist als Frucht. Güte, die sich dem Nächsten in seiner Not nicht verschließt. Treue und Glaube. Das Wort bedeutet beides. Das bedeutet, auf Gott bezogen, ich vertraue Gott. Und es ist eine Frucht des Geistes. Ich lebe mit dem Geist Gottes und er führt mich dahin, dass ich zu Gott ein hundertprozentiges Vertrauen habe, dass ich ihm alles Gute zutraue und nichts Böses von ihm erwarte. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott in ihm, sagt Johannes in 1. Johannes 4, er sagt in 1. Johannes 1, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Er spricht dort von Jesus und er fasst die Botschaft Jesu zusammen in dieser Aussage, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Und das führt dazu, wer das erkennt und wer das lebt in der Kraft des Geistes, der hat ein Vertrauen auf Gott und das ist einerseits Glaube. Ich glaube dem, was Gott mir sagt. Ich vertraue ihm, wie er mich führt, ist der Weg. Wenn er sagt, hier geht der richtige Weg lang, dass ich sage, ja, da will ich lang gehen. Nicht dort, der Weg schien mir eigentlich besser nach meinem eigenen Geschmack. Aber ich glaube ihm, dass er recht hat. Ich gehe jetzt hier lang und erlebe, indem ich hier lang gehe, dass die Frucht des Geistes in meinem Leben wächst. Das ist dann das Vertrauen, Treue. Dasselbe Wort im Griechischen bedeutet sowohl Vertrauen, Glaube als auch Treue. Das bedeutet, wenn ich diese Treue Gott gegenüber habe, dann glaube ich ihm nicht nur, sondern ich bleibe ihm treu. Ich folge keinen anderen Göttern nach. Ich folge nicht den Götzen nach, weder den antiken Götzen noch den modernen Götzen. Ich male mir nicht auch einen Götzen. Ich male mir nicht meinen eigenen Gott, ich male mir nicht meinen eigenen Jesus und hänge das als Bild in dem Herzen meines Lebens auf, sondern ich nehme ihn so an, wie er sich mir offenbart, in allem, was er sagt, im Alten und im Neuen Testament. Ich streiche nichts aus der Selbstoffenbarung Gottes weg. Schlicht und ergreifend, ich vertraue ihm. Ich habe erlebt, dass er mich erlöst. Ich habe erlebt, dass er mir vergibt. Ich habe erlebt, dass er mich rettet von den Ketten der Sünde. Wer Sünde tut, wird zum Sklaven der Sünde. Er hat mich rausgehauen, indem er sich selber ans Kreuz nageln ließ. Er liebt mich ohne Ende. Warum sollte ich ihm nicht vertrauen? Ich empfinde dann auch die Sanftmut. Die Frucht wächst in meinem Leben. Ich muss auch im Kampf für das Evangelium und in der Verteidigung des Wortes Gottes muss nicht zornig werden. Ich muss nicht aggressiv kämpfen. Ich kann die Wahrheit bezeugen in Sanftmut. Und wenn ein Mensch es annehmen will, prima. Und wenn er mich dafür verfolgt und hasst, wenn er mich ins Gefängnis tut oder sogar erschießt, aus 180 Meter Entfernung, dann ist die Antwort von Stephanus, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Dem ersten Märtyrer in Apostelgeschichte. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, Der Märtyrer würde sogar im Tod, wie Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, beten mit einem Argument, warum Gott diese Sünde, dass sie ihn ermorden und foltern am Kreuz mit einem schrecklichen Tod, warum Gott das bitte vergeben möge. Das ist Sanftmut. Warum konnte der Stephanus, während die Steine flogen, die ihm das Leben zerschmetterten, warum konnte der Mann beten, Herr, behalte ihn diese Sünde nicht? Das sagt Lukas, er schreibt das. Voll des Heiligen Geistes sah er den Himmel offen und er sah Jesus stehen zur Rechten Gottes. Stehen, bitteschön. Und er stand im Himmel und alle Engel haben das gesehen, die im Himmel anwesend waren. Er stand im Himmel, normalerweise sitzt er ja zur Rechten Gottes und dort stand er zur Rechten Gottes. Er war von seinem Thron aufgestanden. Es hat ihn vom Thron gerissen, dass sein Stephanus, Stephanus heißt übrigens Kranz, Siegeskranz, der Name war Programm. Das war der erste Mann, der erste Mensch, der als Märtyrer sein Leben lassen würde für Jesus in Antwort auf das Kreuz Jesu, wo Jesus sein Leben gelassen hat für ihn. Und das bringt Sanftmut. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. Wir müssen Gottes Sachen nicht mit Gewalt durchsetzen. Wir können die Feinde lieben. Wir können beten für die, die uns verfluchen. Wir können das Wort bezeugen und dann zufrieden sein. Und Gott in seiner Allmacht kann auch einen Verfolger der Christen bekehren. Paulus, der diesen Brief schreibt, den Galaterbrief, hat das selber erlebt. Keuschheit und Selbstbeherrschung, wenn man sich das jetzt anguckt, diese Dinge, dann kann man die Werke des Fleisches, hier im Galaterbrief heißen die Werke des Fleisches, in Römer 6, 21 gebraucht Paulus auch für die negativen Dinge das Wort Frucht, also er stellt dort in Römer 6 die Sünde vor Augen und wer Sklave der Sünde ist, produziert dann im Gehorsam gegenüber der Sünde dieselben Werke des Fleisches, die hier erwähnt werden, dort sind ein paar andere Worte, aber das ist dieselbe Art von Frucht und man kann das vergleichen. Die Frucht des Geistes bietet Liebe. Die Frucht des Fleisches ist Feindschaft. Und zwar Todesfeindschaft. Den bringe ich um. Die Frucht des Geistes gibt Friede. Auf der Seite des Fleisches hat man Eifersucht, Zwietracht und Spaltung. Die Frucht des Geistes bewirkt Geduld, das Fleisch wallt auf in Zorn, bereit zu töten. Die Freundlichkeit ist auf der Seite des Geistes und Zank auf der Seite des Fleisches. Die Güte beim Geist Gottes, der Neid, wenn ich meinem eigenen fleischlichen Gelüsten folge als Christ. Die Treue und der Glaube auf der einen Seite, und ich vertraue nicht mehr auf Gott, sondern wende mich den Götzen zu oder ich gehe vielleicht sogar zum Zauberer und zum Magier. In manchen Kulturen ist das so und das kann auch hier geschehen in Deutschland. Die Esoterik und der Okkultismus sind in Hochkultur, auch in Deutschland. Ich warne davor, Leute, Finger weg vom Okkultismus, Finger weg von Tarotkarten. Finger weg von Magie, 5. Mose 18, da ist eine ganze Liste. Wenn man dem folgt, folgt man nicht dem Wort Gottes. Deswegen gab Gott den Israeliten die Propheten, während die anderen Völker diese Praktiken hatten. Aber das kann jederzeit Eingang finden im Leben auch von Gläubigen, wenn sie auf Abwege geraten. Lasst die Finger davon. Man hatte Sanftmut beim Geist und Hader beim Fleisch, man hat Keuschheit und Selbstbeherrschung beim Geist Gottes, wenn man ihm folgt und man erlebt, dass man abhängig wird von sexuellen Praktiken, die nicht gut sind für dich und für mich. dass man nicht nur isst, sondern frisst und dass man nicht nur trinkt, sondern säuft, wenn man nicht die Hilfe des Geistes hat und nicht durch das Kreuz Christi befreit worden ist. Wenn man sich fragt, okay, du sagst jetzt, du hast mich überzeugt, wenn ich die Wahl habe zwischen diesen zwei Lebensentwürfen, ich möchte lieber die Frucht des Geistes als die Werke des Fleisches haben, was muss ich jetzt tun? Ja, was muss ich jetzt machen, damit das klappt, damit das funktioniert? Und dann ist das erste Wort Gottes Gnade. Kein Mensch kann das. Sie haben alle gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten, oder der Herrlichkeit, die Ehre, die Gott gibt. Alle Welt ist vor Gott schuldig geworden. Das sagt er sowohl im Galaterbrief als auch im Römerbrief. Die beiden Briefe sind in dem Bereich sehr ähnlich. Der Text, den wir heute haben, ist sehr verwandt mit Römer 6, 7 und 8. Wenn ihr das lest als Parallele, die erklären sich gegenseitig. Kein Mensch schafft das. In Römer 7 sagt Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes? Nach meinem inwendigen Menschen habe ich Lust an Gottes Gesetz und all diesen guten Geboten und diesen heiligen Geboten. Ich finde aber ein anderes Gesetz in meinem Innern. Ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleisch wohnt, nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Und da schreit es aus ihm heraus und das erlebt jeder Christ. Jeder Gläubige erlebt das. Er kommt in Situationen in seinem Leben, wo er genau das erlebt, was es ist, den Frust, wenn man irgendeine dieser Dinge nimmt von den Werken des Fleisches. Er stolpert, er fällt immer wieder auf die Nase, er schreit, er will es, er gebittet um Vergebung und schafft das? Nö. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Zero, null. Wir sind Versager, wir sind Nullen. Ohne Christus, ohne Gottes Gnade fallen wir auf die Nase tausendmal. Aber durch Gottes Gnade ist es möglich. Und das ist ein Erziehungsprozess. Kein Christ, der zum Glauben kommt, ist sofort ein geistlicher Superstar und Held. In 1. Korinther Kapitel 3 sagt Paulus den Korinthern, dass ihr noch fleischlich seid, aufgrund der Spaltungen, die ja auch ein Werk des Fleisches sind. Ich bin paulisch, ich bin käfisch, ich gehöre zu Apollos. Wir sind die Sondergruppe, wir gehören nur zu Christus. Wir brauchen die anderen nicht. Und die Spaltung, sagt er, ist ein Beweis, dass ihr noch Fleisch seid. Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Diener Gottes, durch die ihr gläubig geworden seid. Diese Spaltungen und Gruppierungen tun so, wie wenn die Gemeinden und jenes besser ist als das andere. Und das Entscheidende ist, dass jeder einzelne Mensch Christus hat. Und dann sozusagen ist es in Ordnung, ist es in Butter. Aber durch Gottes Gnade erleben dann im geistlichen Wachstum, können die Leute erleben, wie es vorwärts geht. Paulus sagt über sich in Galater 2, Vers 19 bis 21, er sagt, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Das ist hier der Knackpunkt. Wenn man überlegt, wie kann jemand, wer Sünde tut, der ist Sklave der Sünde. Wie kann jemand von dieser Sünde frei werden? Von dieser Sünde. Auch von der Sünde. Denk jetzt an die Sünde, die dich fertig macht. Wie kannst du von dieser Sünde frei werden? Durchs Kreuz Christi. Und das Kreuz Christi hat hier zwei Funktionen. Einmal ist es das Kreuz Christi, an dem Christus für dich gestorben ist, um deine Sünden zu vergeben. Und das öffnet die Tür für die Vergebung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Treu und gerecht, das ist wieder dasselbe Wort, wo Treue und Glaube, zuverlässig. Das heißt, Jesus hat sein Blut für dich vergossen, er vergibt dir immer. Immer. Auch beim 100. Mal und beim 1042. Mal, er vergibt dir immer. Aber du musst zu ihm kommen. Er wäscht dir die Füße, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Das ist die Fußwaschung von Johannes 13. Die Füße damals wurden schmutzig. Du konntest gar nicht leben, ohne dass die Füße schmutzig werden. Das ist ein wunderbares Bild. Du kannst gar nicht leben in dieser Welt. Christus kann das natürlich ohne Sünde, aber wir können es nicht. Du wirst immer wieder sündigen, du wirst dich immer wieder schmutzig machen. Wenn du das Vollbad hast, reicht das Vollbad, sagt er. Aber wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Das ist das eine. Das Kreuz bewirkt die Vergebung immer und immer und immer. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, um Gnade um Gnade. Johannes 1. Er wird dich nie abweisen. Das musst du festhalten. Gerade wenn du in einem Bereich sündigst und immer wieder auf die Nase fällst, dass der Punkt kommt, dass du dich fragst, bin ich überhaupt Christ? Bin ich echt wiedergeboren? Bin ich ein falscher 50er? Was bin ich denn hier eigentlich? Johannes sagt dazu in 1. Johannes 3, in einem Vers, ganz toll, wenn uns unser Herz verdammt, so ist Gott größer als unser Herz und weiß alle Dinge. Es gibt Situationen, wo du nicht mehr an deinen eigenen Glauben glaubst, aber Gott weiß, er hat dich wiedergeboren. Deswegen, das Kreuz, die eine Seite des Kreuzes ist, ich vergebe dir wieder und wieder und wieder und wieder. Deswegen musst du immer wieder zu wem kommen? Jesus. Und was macht er? Der wäscht dir die Füße. Der Allmächtige nimmt sich wieder ein Handtuch und dient wie ein Sklave, um dich von der Sklaverei der Sünde zu befreien. Du musst zu ihm gehen, du musst um die Vergebung bitten. Das ist das eine. Das andere vom Kreuz ist, am Kreuz ist nicht nur Christus gestorben, Römer 6. Alle, die wir in Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Am Kreuz stirbt er, um dich in den Tod mitzunehmen. Und als Toter hast du nichts mehr mit der Sünde zu tun. Du bist von der Sünde frei. Die Sünde hat kein Anrecht an dich. Das ist die andere Seite des Kreuzes. Und deswegen darfst du immer wieder erleben, wie durchs Kreuz, das Blut Christi am Kreuz, nicht nur deine Sünde gesühnt wird, sondern wie auch die Kette gerissen wird, zerrissen wird. Jesus macht dich frei durch sein Kreuz. Das ist die Gnade. Deswegen sagt Paulus in Römer 6 praktisch, ich bin der Sünde gestorben. In Römer 7 sagt er, ich bin dem Gesetz gestorben. Die beiden arbeiten zusammen. Wenn ein Mensch sündigt, wird er durchs Gesetz verurteilt, dass er der Sünde versklavt ist. Es ist ein Fluch. Ein Fluch, der den Menschen unter der Sünde verdammt und vernichtet und zerstört. Und diesen Fluch des Gesetzes hat Christus getragen. Und deswegen erlebst du dann nicht den Fluch des Gesetzes, sondern die Verheißung des Gesetzes, dass das Gesetz sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei herausgeführt habe. Du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Dass das Heil Gottes so stark ist, dass Gott dich befreien wird von der Macht des Pharao, befreien wird von den Götzen, durch Schilfmeer hindurch. Auch ein Bild für die Taufe, 1. Korinther Kapitel 10, Vers 1, folgende. Und jetzt kannst du dich hinstellen und sagen, okay, ich habe jetzt jahrelang in dem Bereich gesündigt. Herr Jesus, ich glaube nicht nur, dass du für meine Sünden gestorben bist und mir die Sünden vergibst. Ich glaube auch, dass du die Kette zerbrochen hast. Und wenn das nächste Mal die Sünde kommt und sagst, sozusagen im Bild gesprochen, du wirst jetzt diesen Hof fegen von 8 Uhr morgens bis abends 20 Uhr. Und dann musst du nicht sagen, ja, liebe Sünde, Herrin Sünde, ja, ich mache das, sondern sagst, nee, mit dir habe ich nichts mehr zu schaffen. Christus hat mich befreit. Das ist Römer 6, Vers 11. rechnet damit, dass ihr der Sünde gestorben seid. Und wenn ihr dann doch mal fallt, geht zu Jesus und lasst euch die Füße waschen. Aber ihr könnt als Christen, die wiedergeboren sind, die neu sind, diese Gnade Gottes in der Neuschöpfung, ja, das ist in Galater 6 dann. Warum ist das Kreuz so großartig? Warum verkündigt Paulus nur Christus den Gekreuzigten? Warum ist das das Evangelium? Galater 6, Vers 14. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn es gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, sondern die neue Schöpfung. Das Kreuz Christi ist die Tür, dass ich frei werde von der Unzucht, frei werde von der Pornografie, frei werde vom übermäßigen Saufen, frei werde von der Abhängigkeit zu den Drogen, frei vom Heroin. Das Kreuz Christi hat die Kraft, Leute, das steht in der Bibel. Du musst nur damit rechnen. Tun kannst du das nicht. Tun, das tut er in dir. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Glaubst du, dass Christus nicht drogenabhängig ist? Glaubst du, dass Christus nie gelogen hat? Nie die Ehe gebrochen hat? Glaubst du, dass er das kennt? Dieser Christus lebt jetzt in dir. Du bist mit ihm durch die Taufe im Geist. Die Wassertaufe ist ja nur das sichtbare, symbolische Abbild dessen. Der Täufer im Geist ist Christus. Und jeder Mensch, der in Christus im Heiligen Geist getauft ist, hat diesen Supermann in sich, hat Gott in sich, hat den heiligen Herrn in sich und kann frei werden. Gott tut das in Freiheit und Freiwilligkeit und er wird immer sozusagen auf deine Kooperation setzen. Deswegen ist Heiligung kein Automatismus. Dass Gott mich frei macht von meinen Sünden, ist immer mit meiner Kooperation. Und wenn ich dann mich vom Geist leiten lasse, erlebe ich die Freiheit. Und selbst wenn ich die Freiheit jahrelang schon erlebt habe, wenn ich dann wieder die Zügel lose lasse und mich auf die andere Seite schlage des Fleisches, weil es heute irgendwie besser schmeckt in der Richtung, dann kann ich von einem Tag auf den anderen wieder voll Dinge tun, die eigentlich schon überwunden waren. Gott tut das mit deiner Kooperation, weil er tut das, er will keine sklavischen Kinder oder Sklaven haben, sondern er will Kinder haben, die mündig sind, die erwachsen sind, die Miterben sind, Männer und Frauen, die Erben Gottes sind, die Miterben Christi sind, denen die Welt gehört. Wir wandeln im Geist Gottes und lassen uns vom Geist Gottes leiten. Das ist so schön in Galater 5, das ist auch für mich toll und ermutigend. Der sagt, der Geist und das Fleisch kämpfen gegeneinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wer ist denn der Geist? Das ist der Geist Gottes in meinem Geist. Das heißt, mein wiedergeborener, lebendig gemachter Geist, das bin ich. Wer ist das Fleisch? Das bin ich auch. Das heißt, man hat in einem Menschen hat man das Potenzial, geistlich zu leben und fleischlich. Kann das Fleisch fleischlich leben? Ja. Kann das Fleisch alle Sünden tun? Ja. Deswegen können auch gläubige Christen alle Sünden tun. Du kannst alles leisten, wenn du der Neigung deines alten Menschen folgst. Musst du der Neigung deines alten Menschen folgen? Nein. Denn du hast ja, Galater 5 am Ende, du hast ja deine Lüste gekreuzigt. Du hast das Kreuz angenommen, das Kreuz Christi, und du kannst frei sein davon. Das heißt, selbst die Geistlichen, die geistlich leben, haben immer, das ist Bürgerkrieg, haben in ihrem eigenen Leben einen Bereich, eine Bastion, eine Guerilla-Kämpfertruppe, die dich immer erschießen will. Praktisch, das bist du. Du bist der Heilige in Christus und du bist der Sünder im Fleisch. Und wenn du nicht aufpasst, dann kommt die Guerillatruppe und übernimmt die Hauptstadt und auf einmal gibt es einen neuen König. Das Coole ist aber, dass Gott das ertragen kann. Gott kann ertragen, dass wir nie 100% gehorsam sind. Diese Guerillatruppe, bis ich meine Augen zumache und bis zum letzten Atemzug, ist in mir ein Eddie, der nicht geistlich ist. sondern der richtig aufbegehrt mit aller Macht der Rebellentruppe und der mich zu Fall bringen will. Die einzige Chance, die ich habe, ist, dass ich weiß, ich bin ein abgrundschlechter Sünder. Sogar Paulus, der Apostel, sagt von sich, der Christus ist gekommen, die Sünder zu retten, von denen ich der Schlimmste bin. Also der Erste meint der Schlimmste. Paulus sagt von sich, ich bin der schlimmste Sünder. Präsenz, bitteschön. Das heißt, Paulus konnte zwar superheilig leben und all das leisten, was er geleistet hat durch Gottes Gnade, aber er hätte theoretisch noch bis zum Ende seines Lebens, bis sie ihn ermordet haben, hätte er jederzeit noch die schlimmsten Sünden tun können. Halleluja, gibt's die Gnade. Deswegen sagt er in Römer 5 am Ende, dort wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade übermächtig geworden. Das ist die großartige, deswegen sage ich Gnade. Wie passiert das? Das passiert nur durch Gnade. Okay. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, was wir jetzt gesehen haben, dann können wir sagen, die Frucht des Geistes ist Ausdruck des wunderbaren Lebens im Geist Gottes. Es ist Christus in dir. Es ist Christus in mir. So wahrhaftig, wie Christus ohne Sünde gelebt hat. In Gedanken, in Worten und in Taten kannst du, theoretisch, kannst du ohne Sünde leben. Du wirst es nicht schaffen. Jesus ist da immer der Beste. Aber insoweit du dich vom Geist Gottes leiten lässt, wirst du lieben. Friede haben, Freude, Geduld, Gütigkeit, Freundlichkeit, Sanftmut, Treue. Und du wirst dich selbst beherrschen können. Mein Rat ist, folge ihm. Die Frucht des Geistes ist Ausdruck des wunderbaren Lebens im Geist Gottes. Die Frucht des Geistes wächst dort, wo man sich dem Herrn täglich praktisch ausliefert. Jeden Tag. Die Frucht des Geistes wächst nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Gnade. Jesus sagte das mal über das täglich, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich in der Lukas-Version, und folge mir nach. Das ist die tägliche Bereitschaft, wieder mein Leben und auch mein Fleisch dem Kreuz zu überlassen. Das Kreuz trage ich, um bereit zu sein, zu sterben. Römer 8 sagt Paulus, tötet die Werke des Fleisches. Wenn wir das tun, und das tun wir ja, wir sind ja Gläubige, dann erleben wir, wie Christus uns vollendet. Keiner, der wiedergeboren ist, geht verloren. Christus hat einen langen Atem. Er kennt seine Schafe. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Niemand reißt sie aus meiner Hand. Ich bitte dich um Kooperation mit diesem Hirten. Amen.